Moin und schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier beim Christusforum Online. Es geht heute um geistliche Prinzipien. Es geht darum, wie wir diese geistlichen Prinzipien in der Krise, in der Corona-Krise anwenden können. Wenn du die Serie noch nicht gesehen hast, wir befinden uns im Epheserbrief, ein Brief, der von Paulus geschrieben wurde, als er im Gefängnis saß. Und heute soll es um Arbeit gehen. Genauer gesagt, wie können wir unsere Arbeit göttlich gestalten? Ich habe eine Umfrage gelesen von der Bertelsmann Stiftung, in der die Menschen zur Arbeit befragt wurden und herauskam, die Deutschen lieben ihre Arbeit. Was für eine Überraschung. In dieser Umfrage kam aber auch heraus, dass 2/3 der Befragten die Arbeit so wichtig ist, dass sie sogar dann noch weiterarbeiten würden, wenn sie im Lotto gewonnen hätten. Abgesehen von der Familie gibt es nichts, was den Deutschen wichtiger ist. Und eine Zahl fand ich auch noch interessant. Und zwar haben 69% der Befragten angegeben, dass ein Leben ohne Arbeit langweilig sei. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich schätze mal, die meisten, die jetzt diesen Gottesdienst sehen, müssen für ihr Geld arbeiten und haben einen Job. Und das ist eins dieser biblischen Prinzipien, die Gott hat aufschreiben lassen in seinem Wort, in der Bibel, und das sogar relativ klar. Ich habe dir mal ein Beispiel mitgebracht aus 2. Mose. Da sagt Gott, 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Arbeit tun. Da steht nicht, du kannst, wenn du möchtest oder vielleicht passt es dir gerade. Nein, du sollst arbeiten, steht in der Bibel. Und damit das keiner an den falschen Hals bekommt, natürlich sollen nur die arbeiten, die auch arbeiten können. Wenn jemand nicht arbeiten kann, weil er vielleicht krank ist oder was weiß ich, aus welchen Gründen man sonst noch nicht arbeiten kann, dann heißt das, dann nötigt die Bibel, das Wort Gottes, dich nicht dazu zu arbeiten, ganz im Gegenteil, dann kannst und sollst du die Hilfe anderer in Anspruch nehmen. Das ist nicht der Punkt. Aber was der Punkt ist, ist, dass Paulus in diesem Brief schreibt, dass es auf die Motivation ankommt. Es geht um die Motivation. Ja, dabei geht es nicht so sehr darum, weshalb jemand arbeiten soll. Ich meine, es geht immerhin in diesem Text um Sklaven und Sklaven hatten keine Wahl, ob sie arbeiten wollten oder nicht. Es sei denn, jemand mag ernsthaft behaupten, dass es eine Wahl wäre, zu arbeiten oder zu sterben, wenn man sich dem Besitzer widersetzt. Es geht also eher um das Wie. Wie sollen wir arbeiten? Und ich mache einen kleinen Exkurs, weil wir diesen Text, den Matthias vorhin vorgelesen hat, nicht einfach 1:1 auf unsere Arbeitswelt übertragen können. Das funktioniert nicht. Auch wenn dir dein Job vielleicht manchmal wie Sklavenarbeit vorkommt. Das Verhältnis von Sklaven und Besitzern, so wie Paulus das vor Augen hat, als er diesen Brief schreibt, ist nicht das gleiche wie unsere modernen Arbeitsverhältnisse zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Das funktioniert nicht. Sklaven waren keine Personen und sie hatten keine Rechte. Sie hatten keine Rechtsfähigkeit, konnten keine Rechte ausüben und konnten keine Rechte wahrnehmen. Sie waren wie eine Sache, die man behandelt hat. Das Verhältnis ist also eher etwa so wie das Verhältnis von mir und meinem Auto. Ja? Mein Auto ist die Sache und ich bin der Besitzer. Sklaven hatten keine Rechte und konnten diese eben auch nicht ausüben. Und es war sogar so, dass wenn jemand einen Sklaven verletzt hat, der einem nicht gehörte, dann galt das als Sachbeschädigung. Außerdem konnten die Besitzer sogar über Leben und Tod eines Sklaven entscheiden. Und was finde ich auch super interessant, zur Zeit von Paulus galt eine Aussage von einem Sklaven vor Gericht nur dann, wenn er vorher gefoltert wurde, weil man davon ausging, dass Sklaven nur unter Folter die Wahrheit sagten. Das Römische Reich war auf diese Sklaven angewiesen. Die meisten Sklaven zur Zeit von Paulus haben in der Landwirtschaft und im Bergbau gearbeitet. Anders wäre dieses Riesenreich auch gar nicht zu unterhalten gewesen. Wir können also nicht einfach das Wort Sklave durch Arbeitnehmer und das Wort Herr durch Arbeitgeber ersetzen. Das funktioniert nicht. Was aber funktioniert und was wir übertragen können, ist das dahinterliegende Prinzip, denn das gilt unabhängig davon, von der Zeit, die wir haben oder von den Umständen, in denen wir uns befinden. Das ist immer universell. Und jetzt kommen wir zurück zu unserem Text, zurück zu dem Thema, was motiviert uns für die Arbeit? Als Sklave hattest du nicht die Wahl, ob du arbeiten wolltest oder nicht. Du hast es einfach getan. Du musstest es einfach tun. Und hier ist vielleicht auch schon der erste Punkt für dich zu mitnehmen. Wenn Paulus von Arbeit spricht, da meint er nicht nur deinen Job. Er meint nicht nur die Arbeit, für die du Geld bekommst, sondern er meint letztlich alles, was du schaffst und was du tust. Denn Sklaven haben kein Geld für ihre Arbeit bekommen, in der Regel jedenfalls nicht. Und trotzdem haben sie gearbeitet. Sie wurden vielleicht manchmal, sie wurden natürlich versorgt von ihren Besitzern, aber das ist genauso wie wenn ich mein Auto tanke oder mit Öl nachfülle, damit es läuft und funktioniert. Arbeit ist nicht nur dein Job, sondern alles, was du tust und schaffst. Das ist Arbeit im biblischen Sinne, die da gemeint ist. Und ich habe dir mal drei Sachen mitgebracht heute für die Predigt, die für drei meiner wichtigsten Lebensbereiche stehen. Die erste Sache, die habe ich direkt schon an, das ist mein Hemd. Und dieses Hemd steht für einen meiner Lebensbereiche, und zwar für den Lebensbereich Gemeinde. Ja, wenn ich dieses Hemd anhab, dann quasi befinde ich mich bildlich gesehen in der Gemeinde, dann arbeite ich für die Gemeinde. Entschuldigung, das ist der Lebensbereich für meine Gemeinde, dem ich wirklich viel Zeit verbringe, dem ich viele Aufgaben habe, genauso wie viele andere Leute auch, die in der Gemeinde arbeiten, auch sogar Verantwortung trage. Einen zweiten Lebensbereich habe ich dir mitgebracht, und das ist dieses Sakko hier. Ich weiß nicht genau, ob es ein Jackett oder ein Sakko ist. Ich weiß nicht genau, wo der Unterschied ist. Vielleicht wisst ihr den. Wenn ihr ihn wisst, schreibt ihn mir mal in die Kommentare unten rein, dann lerne ich vielleicht noch was daraus. Aber es geht um dieses Sakko. Und dieses Sakko steht für meine Arbeit. Wenn ich dieses Sakko anziehe, dann bin ich nicht mehr der Gemeinde-Andi, sondern bin ich der Arbeits-Andi. Ja, das steht für den Lebensbereich meiner Arbeit. Und das ist der Bereich in meinem Leben, wo ich wahrscheinlich mit am meisten Zeit verbringe. Nämlich bestimmt 9 bis 10 Stunden so am Tag ungefähr im Durchschnitt verbringe ich auf und mit und für meine Arbeit. Ja, also es gibt einmal den Gemeinde-Andi und dann gibt es den Arbeits-Andi. Und ich habe noch eine dritte Sache, noch einen dritten Lebensbereich mitgebracht, und das ist das hier, das ist ein Hoodie. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe Hoodies. Ich finde, es gibt kein lässigeres und bequemeres Kleidungsstück als diesen Hoodie. Ich ziehe ihn jetzt mal nicht an wegen dem Mikro, ja, aber wenn ich diesen Hoodie anhabe, ja, der ist so bequem und der ist so entspannt. Und dieser Hoodie, der steht für den Lebensbereich zu Hause, für meine Familie, für mein Haus, für meinen Garten, für alles das, was eben nicht mit Arbeit und Gemeinde bei mir zu Hause zu tun hat. Das sind drei meiner wichtigsten oder vielmehr die Lebensbereiche in meinem Leben, die am zeitintensivsten sind und die am meisten Zeit verbrauchen. Dafür stehen diese drei Sachen. Das Hemd für die Gemeinde, das Sakko für die Arbeit und der Hoodie für zu Hause. Vielleicht hast du noch mehr Lebensbereiche und nicht nur diese drei. Bestimmt hast du noch mehr Lebensbereiche als ich. Ich habe auch noch mehr, aber diese drei sind, wie gesagt, meine wichtigsten. Und es kommt auch nicht so sehr auf die einzelnen Lebensbereiche an. Die Frage, die Paulus hier aufgeworfen ist, die Paulus aufgeworfen hat, ist: Was motiviert dich, gute Arbeit abzuliefern? Und dann müssen wir zuerst merken, dass es nicht nur den Lebensbereich Arbeit gibt, sondern dass es ja ganz viele Lebensbereiche gibt, wo wir Arbeit zu tun haben, wo wir gut zu tun haben, wo wir was schaffen müssen. Und deswegen ist das Thema heute nicht nur an sich auf Arbeit im Sinne von Geld verdienen beschränkt, sondern überhaupt: Was motiviert dich, ja, Gutes zu tun? Deine Arbeit, das, was du tun sollst, gut zu erledigen. Wisst ihr, es gibt viele Sachen, die ich lieber wäre als ein Sklave. Es gibt 1000 Aufgaben, die ich lieber machen würde als Sklavenarbeit. Und denn es macht keinen Spaß, Sklave zu sein, und das ist voll blöd und ätzend, irgendwie ja da reinzukommen, da reinzugeraten. Und trotzdem sagt Paulus in unserem Text an die Sklaven: Hey, ihr sollt trotzdem, obwohl es eine doofe Aufgabe ist, obwohl es keine gute Arbeit ist, die ihr macht, sollt ihr eure Arbeit so gut wie möglich machen. Egal, ob sie sich ihre Aufgabe ausgesucht haben oder nicht, das ist deren Job. Sklaven sollen, haben wir in unserem Text gelesen, die sollen gehorchen und Respekt haben. Die sollen sich nicht bei den Besitzern einschleimen, so, ja, irgendwie nur dann gut arbeiten, wenn sie zugucken, sondern sie sollen immer gut arbeiten, und sie sollen vor allem freiwillig arbeiten. Und genauso sollen die Besitzer aber auch sein. Die Besitzer sollen die Sklaven auch gut behandeln. Sie sollen darauf achten, wie sie ihre Sklaven, man soll sie nicht bedrohen, und sie sollen sich an das biblische Prinzip halten, was wir in der Bibel kennen als die goldene Regel. Das steht in Matthäus 7, Vers 12, das sagt Jesus mal. Hey, der sagt: Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut ihnen auch. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Diese goldene Regel sollen auch die Besitzer auf ihre Sklaven anwenden. Die Frage ist natürlich, warum? Was motiviert sie dazu? Beide, sowohl die Sklaven als auch die Besitzer, sollen auf der Arbeit ihr Bestes geben, im biblischen Sinne. So gut sie es eben können. Wie geht's dir damit, wenn du das hörst? Dass Sklaven gut arbeiten sollen, ärgert dich das? Macht dich das wütend, weil es vielleicht auch ungerecht ist und weil irgendwie es manchen Leuten leichter fällt, gute Arbeit abzuliefern als andere? Fällt dir das vielleicht besonders schwer? Was motiviert dich eigentlich, gute Arbeit zu leisten? Wirklich das Beste aus dir rauszuholen, Vollgas zu geben, ans Maximum zu gehen? Ich habe in einem Artikel gelesen, dass es eine Firma gibt in Dänemark, die regelmäßig zum Thema Arbeitszufriedenheit forschen, und das ist super interessant. Wir haben vorhin gehört, dass in der Umfrage den Leuten Arbeit unglaublich wichtig ist. Aber dass es nur ein Viertel der Menschen gibt in Deutschland, die sehr hoch motiviert auf ihre Arbeit gehen. Nur ein Viertel der Menschen. Alle anderen gehen mäßig, mittelmäßig oder gar nicht motiviert zur Arbeit. Das ist voll krass, oder? Das ist auch ein super schlechter Wert. Im internationalen Vergleich ist, glaube ich, nur noch England schlechter gewesen. Interessant, was das für Folgen hat, nämlich das kostet richtig was. Das kostet das Unternehmen richtig viel Geld, wenn Leute unmotiviert zur Arbeit kommen. Die Arbeit wird nämlich schlechter gemacht oder gar nicht gemacht. Die Leute sind häufiger krank als Menschen, die sehr gut motiviert zur Arbeit gehen. Und das kostet auch die Arbeitnehmer etwas. Ja, die sind unzufrieden, die sind gestresst, wenn sie unmotiviert zur Arbeit gehen, wenn sie eine Arbeit machen, die sie überhaupt nicht erfüllt, dann macht sie das krank, die Burnout-Rate ist viel, viel höher und es wird im Allgemeinen viel schlechtere Arbeit abgeliefert. Und davon bin ich überzeugt, wenn wir unmotiviert oder falsch motiviert sind, dann wird die Arbeit, die wir abliefern, tendenziell schlechter sein, als wenn wir an die Arbeit motiviert rangehen. Egal, ob im Job und in der Schule oder an der Uni oder zu Hause, wenn deine Arbeit gerade ist, Windeln zu wechseln, weil du Mama bist oder Papa bist, das ist völlig egal. Unmotiviert liefern wir oft schlechte Arbeit ab. Und Paulus sagt jetzt, auf die Motivation kommt es an. Ich finde es mega interessant, wie Paulus an die Sache rangeht, wie Paulus das ganze Thema nach vorne holt. Denn grundsätzlich ist es ja so, keiner von uns bedarf besonderer Motivation für Sachen, die er gerne macht, die er gut findet und die einem Freude machen. Da brauchen wir keine besondere Motivation. Ja, also zum Beispiel ist es so, kein Mensch muss mich besonders motivieren zu grillen. Ich liebe das zu grillen. Ich grill voll gerne und da muss mich keiner auffordern zu. Das reicht schon, wenn du dich bei mir zu Besuch ankündigst. Ja, dann gehe ich in meinem Gehirn, scrollt das so die Rezepteliste durch. Was kann ich jetzt machen? Wo kriege ich gutes Fleisch her? Bam, 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 bam. Und dann wird eingekauft und dann wird losgegrillt und ich liebe das zu grillen. Da muss mich keiner besonders für motivieren. Psychologen nennen das intrinsische Motivation. Wir tun etwas gerne und automatisch hoch motiviert. Warum? Weil wir Freude daran haben, weil es unser Interesse ist, weil uns das Erfüllung bringt. Das ist intrinsische Motivation. Das kennen wir alle, dass wir uns bei solchen Dingen Mühe geben. Das ist bei mir häufig zum Beispiel der Fall, wenn ich dieses Hemd anhabe, also dieser Lebensbereich Gemeinde. Die meisten Aufgaben, nicht alle, aber die meisten Aufgaben in diesem Lebensbereich, die motivieren mich und die machen mir Spaß und Freude. Und da gebe ich Gas, wie zum Beispiel für diese Predigt hier. Da habe ich mir Zeit genommen, habe ich mich vorbereitet. Warum? Weil ich wollte ready sein, ich wollte es gut machen, ich wollte richtig was rüberbringen. Ich habe mir Mühe gegeben, dass es was Gutes wird. Aber dazu musste mich keiner auffordern, das habe ich einfach gemacht. Warum? Weil ich es gerne mache. Und das ist in diesem Arbeitsbereich der Gemeinde ist mir das wichtig. Da habe ich Freude dran, da habe ich Spaß dran. Intrinsisch motiviert bin ich dort, weil es eine gute Arbeit ist. Es gibt aber noch eine zweite Art der Motivation, das ist die sogenannte extrinsische Motivation. Und die untergliedert sich nochmal in vier Punkte. Der erste Punkt, den kennen die meisten von uns bei dieser extrinsischen Motivation, das ist also Motivation, die von außen kommt. Diese Motivation soll mich trotzdem dazu bringen, dass ich meine Arbeit gut mache. Auch wenn ich selber nicht unbedingt Freude dabei empfinde. Und die erste Form davon ist ganz klar Belohnung und Bestrafung. Ja, wer kennt das nicht? Aus Kindheitstagen, dass man von seinen Eltern irgendwie gelockt wurde, eine Arbeit zu tun, um danach eine Belohnung zu bekommen. Keine Ahnung, das ist bei mir zu Hause vielleicht auch manchmal so, in so einem Beispiel, dass wenn ich mal für meine Frau was im Garten mache oder so, dann darf ich zur Belohnung grillen, dann gibt es was Besonderes zu grillen. Oder auf die andere Seite auch, wenn ich es nicht schaffe, den Garten vernünftig auf Vordermann zu bringen, den Rasen nicht gemäht habe oder so, dann darf ich eben nicht grillen. Das ist nicht okay. Meine Frau bestimmt zwar nicht darüber, wer grillen darf, aber ihr versteht das Beispiel. Oder es ist auch genauso in der Arbeitswelt, wenn wir an unseren Job denken. Ja, dann bedeutet dieses Thema Belohnung und Bestrafung ist dort auch häufig noch anzutreffen und das führt oft dazu, dass Mitarbeiter nur dann ihrer Arbeit gut nachgehen, wenn der Chef gerade anwesend ist oder sie beobachtet. Und wenn er weg ist, dann daddeln sie im Internet oder was weiß ich. Das ist diese Art von Belohnung und Bestrafung und viele Wissenschaftler sagen, dass es die schlechteste Art der Motivation überhaupt ist. Warum? Weil derjenige, der den anderen motivieren will, immer wieder was investieren muss, immer wieder seine Zeit oder etwas belohnen muss oder was auch immer dort reingeben muss, damit jemand anderes motiviert ist. Das ist keine autonome, da gibt es keine Eigenmotivation, da wird nur über Belohnung und Bestrafung gearbeitet. Das ist eine schlechte Form. Und es gibt noch die zweite Art der extrinsischen Motivation, ist, dass ich aus der Arbeit oder meine Arbeit nur deswegen versuche, so gut wie möglich zu machen, weil es meinen Selbstwert steigert. Und weil ich Angst davor habe, was falsch zu machen und ein schlechtes Gewissen zu machen. Dieser Selbstwert ist auch extrinsisch. Und das bedeutet, dass eben mein Selbstwertgefühl, also wie wertvoll ich mich selbst empfinde, von meiner eigenen Leistung abhängt, von dem, was ich zustande kriege. Und das ist eine unglaublich furchtbare Art der Motivation. Weil das bedeutet, dass immer nur dann jemand sich gut fühlen kann, wenn er gute Arbeit abgeliefert hat. Und das ist vielleicht, das ist so eine ganz schlimme Art und ich kenne viele Menschen, die genauso motiviert sind, weil man ihnen ihr Leben lang eingetrichtert hat, hey, du kriegst nur dann Liebe von mir, wenn du was geleistet hast. Du bist nur dann wert, wenn du produktiv bist. Wenn du das nicht kannst, dann bist du mir egal. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Vielleicht hast du es auch noch nie gehört. Vielleicht hast du es auch häufiger schon mal gehört, aber noch nicht wirklich verstanden. Aber hier ist nochmal dieser Punkt, auf den auch Paulus hinaus will. Er sagt, dein Wert, wie wertvoll du bist, hängt nicht von deiner Arbeit und deiner Leistung ab, egal wo und wie und was, sondern dein Wert, der ist allein in Gott begründet. Paulus sagt in unserem Vers 9, es gibt kein Ansehen der Person. Für Gott ist es völlig egal, ob du angestellt bist oder Chef bist, ob du Sklave bist oder Besitzer bist, ob du Mama und Papa bist und zu Hause deinen Job hast oder ob du Vorstandsboss bist, ob du an der Uni warst und ob du ein Abitur hast oder nicht, ob du arbeitssuchend bist oder was auch immer. Das spielt für Gott überhaupt keine Rolle, denn deine Stellung hängt nicht von deiner Leistung ab, sondern deine Stellung begründet sich darin, dass Jesus Christus für dich gestorben ist. Und er es so möglich gemacht hat, dass du ein Kind Gottes sein kannst. Gott liebt dich nicht aufgrund deiner Leistung, sondern daran deswegen, weil du bist und weil Jesus für dich gestorben ist. Da kommt dein Wert her. Für Gott bist du so wertvoll gewesen, dass er seinen einzigen Sohn ans Kreuz geschickt hat. Daraus begründet sich dein Wert und nicht aus deiner Arbeit. Dein Wert hängt nicht an Hemd oder Jacke oder Hoodie, sondern dein Wert hängt daran, weil Gott dich liebt. Es gibt noch zwei weitere Arten von extrinsischer Motivation, die muss ich jetzt nachgucken, weil die sind so schwierig auszusprechen. Das sind die identifizierende und integrierende. Die klingen sehr ähnlich, die sind auch ähnlich. Bei dem einen geht es darum, dass ich den Wert, der hinter der Arbeit steckt, die ich tue, dass ich den erkenne und diesen Wert gut finde und deswegen mache ich diese Arbeit. Und bei dem zweiten Teil geht es darum, dass ich den Wert nicht nur gut finde, sondern es geht sogar darum, dass ich mich damit identifiziere, also meine Berufung darin finde in diesem Wert und dass ich das deswegen mache. Ja? Meine Frau muss mich also gar nicht mit Belohnung und Bestrafung dazu motivieren, den Rasen zu mähen, weil ich erkenne auf der einen Seite vielleicht, dass dieser Wert Rasenmähen, dass dahinter ein Wert steckt, nämlich dass das Gras nicht zu hoch wird und dass man dann den Garten gut benutzen kann und ich mit meinen Kindern Fußball spielen kann. Das ist ein Wert und den finde ich gut und deswegen mähe ich den Rasen selbstständig. Da habe ich eigene Motivation für, weil ich weiß, dass das gut ist, auch wenn Rasenmähen jetzt nicht die größte Erfüllung in meinem Leben ist. Oder ich erkenne das sogar, dass ich der Rasenmähermann bin. Das heißt, ich habe meine Berufung darin gefunden und Rasenmähen ist das Wichtigste, was ich überhaupt tun kann, weil das ist meine Aufgabe, in die ich gestellt bin, und selbst wenn ich das Rasenmähen nicht toll finde, bin ich trotzdem der Rasenmähermann und mähe den Rasen. Das ist die höchste Form vielleicht der extrinsischen Motivation, und also die Motivation, die von außen kommt, und die ist der intrinsischen Motivation mit am ähnlichsten. Und genau um diese Form der Motivation geht es heute. Paulus weiß ja, dass die Sklaven nicht besonders viel Freude und Lust haben und deswegen nicht besonders viel Eigenmotivation entwickeln können, ihre Arbeit zu tun. Aber darum geht es auch gar nicht. Ja. Gott, vor uns ist das ja heute nicht so. Für uns ist es ja anders, dass wir müssen ja keine Sklavenarbeit mehr machen, sondern wir haben ja die freie Wahl, was und wie wir arbeiten wollen, die meisten von uns jedenfalls, auch wenn trotzdem noch ein Viertel der Menschen unmotiviert zur Arbeit gehen. Und es gibt auch heute Aufgaben, und trotzdem gibt es heute ja Aufgaben, die wir machen müssen, wo wir nicht sagen können, da habe ich heute Bock drauf, da habe ich keinen Bock drauf, das möchte ich machen, das möchte ich nicht machen, sondern da, wo wir hingestellt sind, gibt es immer wieder Aufgaben, da haben wir keine Lust zu, das macht uns keine Freude, das erfüllt uns auch nicht. Und trotzdem müssen diese Aufgaben gemacht werden. Und wie gesagt, das ist egal, ob du Schüler, Student, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Arbeitssuchend, was auch immer du bist, ob du zu Hause bist oder sonst wo, es gibt überall Aufgaben, die wir machen müssen, auf die wir keinen Bock haben. Mir geht es da leider so, wie den vielen Arbeitnehmern aus unserer Studie, dass mich dieser Lebensbereich hier am wenigsten motiviert. Ich empfinde keine besondere Erfüllung bei der Arbeit, die ich beruflich mache, also bei der Arbeit, wo ich mein Geld für bekomme. Das kann man traurig und schade finden, und das ist es vielleicht auch, vielleicht geht das dir auch so, dass du da nicht so viel Erfüllung findest, wie wenn du das Hemd anhast oder den Hoodie anhast. Es ist einfach so. Trotzdem muss ich diesen Job machen. Was motiviert mich also, meine Arbeit trotzdem gut zu erledigen, auch wenn ich jetzt nicht besonders viel Erfüllung darin erlebe? Es gibt da zwei Dinge, die mich motivieren. Das erste ist ganz klar mein Gehalt, das ich bekomme. Ich mache diese Arbeit, weil ich Geld bekomme. Und der zweite Punkt ist, weil ich weiß, dass Geld mich nicht unendlich motivieren kann, also das ist ja eine Art von Belohnung, und auch viele Studien zeigen das, dass mehr Geld nicht unbedingt mehr Motivation für die Arbeit hervorbringt, ganz im Gegenteil. Es gibt viele Dinge, die den Leuten wichtiger sind als Geld bei der Arbeit, und weil das bei mir ganz genauso ist, versuche ich trotzdem immer wieder mein Bestes auf der Arbeit zu geben, immer wieder gute Leistung abzuliefern, weil ich weiß, dass es ein biblischer Wert ist. Ich weiß, dass Gott das wichtig ist, dass ich auf meiner Arbeit in diesem Lebensbereich alles gebe, mein Bestes gebe und versuche, so ein gutes Ergebnis wie möglich abzuliefern. Nicht nur in dem Lebensbereich, auch in allen anderen ist das so. Aber hier muss ich mich besonders motivieren, weil ich das nicht als Erfüllung erlebe. Arbeit ist ein biblischer Wert. Und es ist ein Prinzip, und deswegen gehe ich arbeiten. Und gleichzeitig motiviert mich dieser biblische Wert, meine Arbeit so gut wie möglich zu machen. Weil ich weiß, dass es Gott wichtig ist. Paulus schreibt an Sklaven und Besitzer, dass sie ihre Arbeit so gut wie möglich tun sollen und nicht auf die Menschen gucken sollen und nicht versuchen sollen, gut dazustehen, nicht versuchen sollen, die Karriereleiter raufzuklettern, sondern dass sie ihre Arbeit so gut wie möglich tun, weil er sagt, dass es um die Liebe von Jesus geht. Er sagt, um Gottes Willen soll diese Arbeit gut funktionieren. Er sagt, die Liebe zu Jesus soll uns maximal motivieren, gute Arbeit zu leisten. Die Liebe zu Jesus soll uns maximal motivieren, gute Arbeit abzuliefern. An die Kolosser schreibt Paulus mal einen ganz wichtigen Vers, der steht in Kolosser 3. Da schreibt er, was ihr auch tut, ja, achtet mal genau auf die Worte, da steht, was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Ja, hier wieder das Prinzip, dass es nicht nur um Jobs geht. Die Frage nach der Motivation ist eine Herzensangelegenheit, ist eine Herzensfrage. Und wem gehört dein Herz? Und was ist dein Herzensanliegen? Was motiviert dich, Gutes abzuliefern? Gehört dein Herz vielleicht dem Geld, dass du sagst, hey, je besser dieser Job bezahlt ist, je besser die Arbeit bezahlt ist oder was auch immer, das, was ich tue, je besser das bezahlt ist, desto mehr motiviert mich das, gute Arbeit abzuliefern? Ist Geld dein Maximalmotivator, dann wird es zum Problem werden irgendwann. Ja, Geld ist eine Möglichkeit, die Gott uns schenkt, damit gut und verantwortungsbewusst umzugehen. Aber wenn dein Trachten und wenn unser Jagen immer nur nach der nächsten Gehaltserhöhung, nach dem nächsten besseren Job, nach dem höheren Gewinn, wo auch immer steht, wenn es immer nur um Gewinn und Gehaltsmaximierung geht, dann wird dich das kaputt machen und leer zurücklassen. Du bist dann vielleicht mega on fire auf der Arbeit. Du gehst richtig ab und gibst alles und dein Chef sieht das und klopft dir auf die Schulter und sagt, gut gemacht hier, Gehaltserhöhung und, ne, und Bonus und Sonderzahlung und auf deinem Konto klingelt es richtig in der Kasse. Aber was machst du dann zu Hause, wenn du bei deiner Familie bist? Was motiviert dich dann? Oder in der Gemeinde? Was motiviert dich dann, gute Arbeit abzuliefern, wenn es kein Geld gibt? Die Bibel warnt uns eindringlich davor, Geld als Motivationsfaktor zu benutzen. Jesus sagt mal im Lukas-Evangelium, da sagt er ganz, ganz wichtige Verse zu dem Thema Geld. Er sagt, verkauft eure Habe und gebt Almosen, macht euch Beutel, die nicht veraltern, einen unvergänglichen Schatz in den Himmel, wo kein Dieb sich naht und keine Motte zerstört. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das ist biblischer Umgang mit Geld. Jesus sagt, verkauf alles und gib es den Armen. Er sagt, da wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Das bedeutet, dass wenn Geld dir über alles wichtig ist und wenn Geld dein Motivationsfaktor ist, dann wird es auch alles in deinem Leben bestimmen. Dann wird es zu deinem eigentlichen Chef werden. Geld ist eine gute und notwendige Belohnung, aber ist ein richtig schlechter Chef. Da müssen wir aufpassen, dass Geld uns nicht bestimmt. Oder ist es vielleicht deine Familie, ja, wenn du den Hoodie hier anhast, ist das vielleicht deine höchste Motivation, dass es deiner Familie gut geht, ja, dass deinen Kindern, deinem Mann, deiner Frau, ist dir das Allerwichtigste und da machst du alles und investierst alles rein? Ich meine, Gott liebt Familie, versteht mich nicht falsch. Gott ist die Familie wichtig. Und Gott möchte, dass Familie unser Herzensanliegen ist. Und er möchte, dass wir uns da rein investieren. Aber wenn Familie wirklich alles ist und sonst nichts, ja, wie sollen deine Kinder dann lernen, was für einen Wert die Gemeinde zum Beispiel hat? Die Gemeinde ist Gott unglaublich wertvoll. Wie hat er sich mit seinem Blut erkauft? Oder wie Paulus es selbst an die Gemeindeleiter mal in Ephesus sagt, das lesen wir in der Apostelgeschichte, da sagt er mal, als er dort war, seine letzte Reise antritt sozusagen, da schreibt er, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher, also das sind die Leiter, eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten. Und jetzt kommt's, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Wenn dir Familie das einzig Wichtige ist und deine einzige Motivation ist, dann wirst du an einer Stelle eine Überbetonung haben, die ungesund ist. Weil Gott ist nicht nur Familie wichtig, ihm ist seine Gemeinde wichtig, die er sich durch das Blut seines Sohnes erkauft hat. Wie willst du ein Vorbild für deine Frau oder deinen Mann sein, für deine Kinder sein, vielleicht sogar für andere Menschen sein, wenn du sagst, von mir ist alles und der Rest ist mir egal. Unsere Motivation, und wir können diese Liste von Motivationsfragen elendig fortführen. Dann können wir über die Uni reden, wir können über die Schule reden, wir können über dein Auto reden, deinen Sport, deine Gesundheit. Das können wir ganz elendig weit treiben, aber darum geht es nicht. Das Prinzip ist klar. Nur die Liebe von Jesus kann dich maximal motivieren, in all deinen Lebensbereichen alles zu geben, auch wenn es nicht deine Erfüllung ist. Vielleicht hast du einen Job, der dich nicht erfüllt oder eine Aufgabe in deiner Familie erlebst du gerade nicht als Berufung oder in der Gemeinde musst du Jobs gerade erledigen oder hast Verantwortung, wo du sagst, das entspricht eigentlich nicht meiner Bestimmung. Und ich freue mich, wenn du eine Arbeit gefunden hast, wenn du in deiner Familie deinen Platz gefunden hast, in der Gemeinde eine Bestimmung gefunden hast, die dich voll ausfüllen und die dir Freude geben. Ich feiere das wirklich, weil es gibt nichts Besseres, als das zu erleben, dass man an dem Ort, wo man ist, wirklich ausgefüllt ist. Es gibt nichts Besseres. Aber es gibt immer wieder Aufgaben, immer wieder Dinge, sei es in der Familie, sei es im Job, sei es sonst wo, die wir haben und die wir machen müssen und auf die wir keinen Bock haben. Und ich wünsche dir, dass du das erlebst, diese Freude bei deiner Arbeit, aber auch, dass du das Zweite erlebst, dass Gott dich in eine Aufgabe stellt, dass du eine Aufgabe bekommst oder vielleicht sogar hast, wo du nicht diese Erfüllung erlebst, aber mit Gottes Hilfe trotzdem da durchkommst, trotzdem gute Arbeit ablieferst, da trotzdem ein gutes Ergebnis rauskommt, was anderen hilft, wo du den Willen Gottes tust, nicht um deinetwillen, nicht um deine Erfüllung und nicht um deine Freude willen, sondern in der Freude von Jesus willen. Dieses Durchhalten und diese Aufgabe zu erledigen. Es spricht auch nichts dagegen, diese Aufgaben, die wir vielleicht nicht gut finden und die uns vielleicht Schwierigkeiten machen und wo wir einfach so denken, boah, das erfüllt mich nicht, dass wir die vor Gott bringen können. Spricht nichts dagegen, Gott darüber auszufragen und ihm ein Gebet darüber anzusprechen und zu sagen, Gott, ich habe eine Arbeitsstelle, das macht mich fertig. Da erlebe ich keine Erfüllung. Und Gott ganz ehrlich zu fragen, ob nicht ein Jobwechsel dran ist. Oder dass du ein Problem in deiner Familie hast, dort eine Aufgabe hast, in der du unglücklich bist. Und dass Gott dann eine Veränderung geben kann. Genauso in deiner Gemeinde, wenn du dort an einer Aufgabe gerade dran bist und du merkst, das ist nicht deine Berufung, nicht deine Erfüllung. Auch darüber nachzudenken, Dinge abzugeben und loszulassen. Wir Menschen neigen oft dazu, dass wir uns in unseren Aufgaben als unersetzlich fühlen. Aber das ist nicht so. Gott kann immer etwas verändern in unserem Leben. Und deswegen ist es auch völlig in Ordnung, das vor Gott zu bringen. Und ich möchte, dass ich wünsche dir das für die kommende Woche, vielleicht auch für länger darüber hinaus, dass es dir gelingt, deine Aufgaben, die vielleicht nicht so prickelnd sind, dass du die mit Blick auf Jesus trotzdem gut erledigen kannst, dass du gute Leistung abbringst, dass du gute Leistung liefern kannst oder es zumindest versuchst. Wir sind nicht immer dafür verantwortlich, ob etwas Gutes hinten rauskommt oder nicht. Und ich wünsche dir, dass du erlebst, dass das Gute, was du tust, egal ob du das aus Freude tust oder weil du das mit Blick auf Jesus tust, dass da etwas bei rauskommt, was anderen weiterhilft, dass es ein Segen wird. Oder wie Paulus das in einem 8. Kapitel schreibt, im 6. Kapitel vom Epheserbrief, im 8. Vers, den auch Matthias vorhin vorgelesen hat, da heißt es, ihr wisst doch, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird, egal ob er ein Sklave ist oder ein Freier. Ich möchte noch beten für dich und für deine Arbeit, für deine Jobs, die du vielleicht zu tun hast, egal, ob du dafür Geld bekommst oder nicht. Danke, himmlischer Vater, dass du uns einen Perspektivwechsel ermöglicht. Nicht immer macht uns die Arbeit Spaß, nicht immer macht jede Aufgabe, die wir zu erledigen haben, Spaß. Nicht immer erfüllt uns das, was wir tun, maximal. Herr, aber du möchtest uns maximal erfüllen mit deinem Heiligen Geist und deswegen beten wir darum, dass du uns hilfst, diesen Fokus neu zu schärfen, gerade in der Krisenzeit, wo wir so leicht zu versucht sind, rumzudaddeln und irgendwie Sachen ja schlecht abzuliefern, weil es auch vielleicht keiner unbedingt sieht. Bitte hilf uns, dass wir auf dich schauen, dass wir zu deiner Liebe schauen, die du uns gegeben hast und dass uns das maximal motiviert, Gutes zu tun. Herr, nicht immer gelingt uns alles und viele Sachen sind auch ja, vielleicht nicht so gut, die wir abliefern. Das ist aber nicht schlimm, Herr, denn wir wissen, dass unser Wert nicht davon abhängt, wie geliebt wir sind. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du gestorben bist für uns und dass wir eine Beziehung zu dir haben dürfen. Ich möchte beten, Herr, für jeden, der das heute vielleicht hört und das noch nicht hat, dass er diese Beziehung erleben kann, dass vielleicht nicht mehr Arbeit oder Geld oder was auch immer ihm das Wichtigste ist, sondern dass du ihm das Wichtigste wirst. Amen.